Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zum Sonntagsspaziergang herzlich willkommen und wir starten sofort mit unserer ersten Musik und gleich dann erkläre ich, warum und weshalb.
A Saint-Tropez, la luna si destacó te. E va la twist, contándole stille en el cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogniamo, può tornare, una lunga notte ancora mai più scordare, a Saint-Tropez. La gente si chiede perché. Tu balli twist, portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella a sé. Tu balli twist, vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella a sé. Tu balli twist, twist.
Ja, Zeit also spazieren zu gehen. Wir haben uns viel vorgenommen mit Ihnen. Bis 1 Uhr gegen Ende der Sendung haben wir dann wieder unsere internationale Gesprächsrunde in aller Munde. Thema Italien. Dieser hier heißt Peppino Di Capri. Das sind wenigstens Namen. Meiner ist Andrea Stopp. Herzlich willkommen.
Scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché. Tu balli il twist, portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella a sé. Tu balli il twist, ballano, cantano, senti che brivido. Questa è la vita fantastica di Saint-Tropez.
Ja, nochmal willkommen beim Sonntagsspaziergang. Manchmal kriegt man schneller ein Rotlicht, wie wir das hier sagen, und die Sendung geht los, als man das glaubt. Ja, wie gesagt, viel vorgenommen. Wir reisen ins Salzkammergut, werden uns dort von den Genussgeigern aufspielen lassen. Nach Brasilien geht es zu einem indigenen Volk, von dem wir definitiv etwas lernen können. Das kommt um 10 nach 12. Und vorher sind wir in Hannover verabredet, eine Stadt, in der sich ergründen lässt, wenn man auf den Spuren ihrer berühmten Töchter und Söhne wandelt. In Hannover ist einer von diesen zweifelsohne Kurt Schwitters. Zwar floh der Künstler 1937 nach Norwegen. Die Nationalsozialisten hatten ihn als entarteten Künstler diffamiert. Aber viele seiner Werke überlebten und sind heute im Sprengelmuseum in Hannover zu sehen. Auch ein Grabmal gibt es in seiner Geburtsstadt. Agnes Bührig, meine Kollegin, hat sich auf Schwitters Spuren durch Hannover begeben.
Hallo, herzlich willkommen im Sprengelmuseum. Die Räume zu Kurt Schwitters befinden sich im Altbau, im Untergeschoss. Da gehen wir jetzt hier die Treppe hinunter.
Kunsthistorikerin Isabel Schulz führt vorbei an Klassikern der Moderne, an raumgreifenden Skulpturen und farbigen, flächigen Meisterwerken der Malerei des 20. Jahrhunderts hinab zum Kosmos Schwitters. Die 10 Räume mit Werken von ihm zeigen Kurt Schwitters innerhalb des Sammlungsschwerpunktes des Museums Hannover in den 1920er Jahren. Im ersten sind Materialbilder des 1887 in Hannover geborenen Künstlers zu sehen. Fundstücke wie Holz, Pappe oder ein Dosendeckel werden zum dreidimensionalen Materialbild. Zeigt das Hannover?
Die Materialien spiegeln schon immer sehr intensiv das Umfeld des Künstlers, denn er hat ja immer das, was vor ihm lag, also das auf dem Boden Gefundene mit auch verwendet oder eben das, was eben an Verpackungsmaterial oder an Busfahrschein, Kinoeintrittskarten und so weiter übrig war aus seinem auch Umfeld oder alltäglichen Leben. Das hat er dann auch eben mit vermerzt, wie er das genannt hat, also eingeklebt in seine Kompositionen.
Denn Schwitters bezeichnete sich selbst als Märzkünstler. Den Begriff prägte der gebürtige Hannoveraner vor rund 100 Jahren aus dem Wort Kommerz. Das war ihm bei der Arbeit an einer Collage in die Hände gefallen. Aus Resten von Zeitungen und Werbung, gefundenen Papieren, machte er Bilder. Der Zeitgenosse des Dadaismus war selbst Grafiker, Maler, aber auch Dichter und Raumkünstler, wie der Merzbau im Museum demonstriert.
Jetzt gehen wir in diesen modernen Nachbau des Merzbaus in Hannover, der leider 1943 von einer Bombe im Krieg zerstört wurde. Und nachgebaut ist ein sogenannter Hauptraum, der in einem Zustand war 1933, dass ihn Schwitters hat fotografieren lassen, professionell mit Weitwinkelaufnahmen, sodass man jetzt hier also eine Dokumentation hat, die erlaubte, eine 360-Grad umfassende Raumrekonstruktion zu bauen.
Es ist ein beeindruckender kleiner Raum, keine Wand darin ist gerade. Stattdessen ragen Vorsprünge und Nischen aus den Seiten, wachsen Säulen aus dem Gebilde, ein Balkenelement hängt wie der Stalaktit einer Höhle von der Decke, in einer Ecke ist eine Treppe angedeutet. Eine begehbare Skulptur, die an die Formsprache des Bauhauses erinnert. In den 1920er Jahren begann Kurt Schwitters, sie in seinem Atelier in Hannover zu errichten.
Und dann sieht man hier so Schwarz-Weiß-Fotografien, die ersetzen im Grunde das, was real damals vorhanden war, nämlich sogenannte Grotten. Das waren durch diese gebauten Konstruktionen entstandene kleine Hohlräume oder Nischen. Es waren tagespolitische, aktuelle Dinge darin, es waren aber auch ganz private Dinge darin, die er gestaltete. Zum Beispiel gibt es da eine kleine Säule, da ist oben ein Gipskopf, ein Abguss eines Säuglings. Und das ist die Totenmaske seines erstgeborenen Sohnes Gerd, der kurz nach der Geburt 1916 dann verstorben war.
Über mehrere Zimmer und Etagen in seinem Elternhaus in Hannover wucherte der Merzbau. Bis 1937, als Kurt Schwitters zunächst nach Norwegen, später nach England flüchtete. Im Krieg wurde das Haus zerstört, mit ihm ein großer Teil von Kurt Schwitters Lebenswerk. Erhalten ist hingegen seine Lautkunst. Im Schwitters-Archiv im Sprengel-Museum zeugen Notenblätter davon, wie sich der Künstler die Aussprache seiner Gedichte wünschte. Berühmt ist vor allem seine Ursonate, die er 1932 für eine Radioaufnahme selbst vortrug. Auch Kurt Schwitters berühmtes Gedicht »An Anna Blume« ist im Sprengel-Museum zu sehen. Schwarze Letter in Frakturschrift, rot eingerahmt wie der Aufruf zu einer politischen Veranstaltung vor 100 Jahren. 1920 wurde es durch eine spektakuläre Plakataktion in ganz Hannover bekannt. Der Künstler und sein Verleger Paul Stegemann beklebten sämtliche Litfaßsäulen Hannovers großformatig mit dem dadaistisch anmutenden Gedicht. Und im öffentlichen Raum wurde Kurt Schwitters auch dazu inspiriert, sagt der Kulturwissenschaftler Peter Struck.
Er hat eine Schmiererei von Kindern auf einem Bauzaun gesehen. Da hat also jemand dran geschmiert, Anna Blume hat einen Vogel. Also wirklich so eine Kinderschmiererei. Und daraus hat er dann einfach was gemacht. Also ein Fundstück, genauso wie er in seine Collagen, Assemblagen, Objets trouvés, also Fundstücke einarbeitet. So hat er es letztendlich auch teilweise mit seiner Literatur getan. Also er hat etwas gefunden und umgedeutet und ihm eine völlig neue Bedeutung gegeben.
Peter Struck hat ein Buch über die Entstehungsgeschichte des berühmten Gedichtes geschrieben. Der gebürtige Hannoveraner veranstaltet regelmäßig Führungen entlang kulturhistorischer Orte. Von Kurt Schwitters ist in der Stadt jedoch nur noch wenig sichtbar. Wer gut zu Fuß ist, für den lohnt sich der halbstündige Spaziergang vom Sprengelmuseum entlang des Maschsees zu seinem Grab auf dem Engesoder Friedhof.
Das ist Hannovers prominenten Friedhof, kann man sagen, vielleicht auch mit den meisten aufwendigen Mausoleen in unterschiedlichen Stilen gehalten. Natürlich, ja, die Zeit des Historismus, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da hat man wild in allen möglichen Stilen operiert.
Es ist ein Spaziergang durch die Kunstgeschichte, der sich lohnt. Der Eingangsbereich im Rundbogenstil enthält byzantinische Elemente. Die Kapelle ist neuromanisch geprägt. Dazu kommen kunstvoll verzierte Gruftanlagen aus der Gründerzeit, in sich versunkene Engel, umrahmt von dichtem Baumbestand. Unweit des Eingangs steht Kurt Schwitters Herbstzeitlose aus den 1920er Jahren auf seinem Grabmal. Blatt und Blüte der Blume, klobig in Stein gemeißelt.
Wir stehen hier direkt vom Grabmal von Kurt Schwitters. Sein zweites. Er ist in England gestorben und 1970 wurde er dann umgebettet. Er wollte nicht weg. Er hat sich auch stark gemacht für Hannover. Im Gegenteil, er hat die internationale Avantgarde nach Hannover geholt.
Denn sein Hauptwerk, der Märzbau, ließ sich schlecht woanders ausstellen. Und so befindet sich Kurt Schwitters in guter Nachbarschaft. Denn auch berühmte Architekten und Stadtplaner Hannovers sind hier beerdigt. Mit ausladenden Grabanlagen wird etwa das Lebenswerk Georg Friedrich Laves und Konrad Wilhelm Haases gewürdigt. Kurt Schwitters Grab wirkt dagegen einfach. Zeitlos prangt der Schriftzug auf dem Sockel. Man kann ja nie wissen.
Ärger wird es immer geben, Ärger schafft das Liebe, neben mich macht voll mein Papagei. Was er frisst, ist zu bewundern, Hunde, Kuchen, fette Flundern, aber nur kein hartes Bein.
Täglich seh ich wütend mir den Vogel an, weil ich diesen einfach nicht begreifen kann.
Mein Papagei frisst keine harten Eier, er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageien, nur harte Eier, die frisst er nie.
Er ist ganz wild nach Brust und Bauchen. Er nimmt selbst Kaviar oder Sellerie.
Sellerie und saure Gurken sah ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er nie.
Alles, was ich kann, nur machen, Köpfchen grau, treiben, lachen, hab ich mit ihm angestellt. Koko fliegt, nimm doch Eichen, Koko lässt sich nicht erweichen, weil er an Prinzipien hält.
Gestern schleppte ich ihn zum Tierarzt Doktor Stein.
Nun, was fehlt? Frug ich, fing an zu schreien. Papagei ist keine harte Reihe, er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageien. Nur harte Eier, die frisst er nie.
Ich bin ganz wild auf Brustbonbons und Kuchen. Ich nehme Kaviar und Sellerie.
Saure Gurken sah ich ihn versuchen. Nur harte Eier frisst er nie.
Ein selten ignorantes, arrogantes, unverschämtes, dummes Vieh. Er ist der wunderschönste, preisgekrönte, unverwünschte aller Papageien.
Nur harte Eier,
harte Eier frisst er nie, frisst er nie.
Er ist ganz wie
selbst Kaviar und auch Sellerie.
Sellerie
und saure Gurken sah ich ihn versuchen. Nur harte Eier, nur harte Eier, nur harte Eier frisst er nie.
Übrigens in einem Oldtimer-Bus, einem Setra S100 von 1968, gibt es ab September dann wieder Stadterkundungen der besonderen Art. Auch eine 90-minütige März-Tour zu den zentralen Lebensstationen Kurt Schwitters, über den wir gerade ja gehört haben. Näheres können Sie nachlesen unter stadtbekannt-und-co.de. Übrigens ist Kurt Schwitters inzwischen auch eine der beiden Hauptfiguren des hannoverschen Bewerbungstextes für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt geworden. Wollen wir den Meister nochmal im Original hören? Bitte schön.
Kurt Schwitters spricht sein Gedicht an Anna Blume.
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir, das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du? Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo! Deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Gehirn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, eine Na, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rinderfleisch. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rinderfleisch träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest dir. Ich liebe dir.
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen, so heißt das sächsische Hornquartett im Sonntagsspaziergang. Im Salzkammergut in Österreich wird eine Tradition aufrechterhalten, die anderswo in alpinen Regionen lange ausgestorben ist. Das Wirtshausmusizieren ist vielleicht nicht mehr ganz so spontan wie früher, als einfach drauf losgespielt wurde, sobald sich eine Handvoll Menschen mit Instrumenten in einem Gastraum befunden hatte. Heute braucht es einen Fixtermin am jeweils ersten Donnerstag im Monat in einem ganz bestimmten Gasthaus im Salzkammergut. Aber wie früher geht es ganz unkompliziert zu. Es wird viel improvisiert. Die Herrschaften nennen sich Genussgeiger. Wer gerade Lust hat, der kommt und macht schlicht und einfach mit, auch von weit her. Viele kennen einander gar nicht, aber das macht nichts. Jedes Mal ist die Besetzung eben eine andere. Die Aufführung ist eine Probe und die Probe ist eine Aufführung. Stefan May hat den Genussgeigern im Salzkammergut zugehört.
Treffpunkt der Musikanten ist diesmal das Gasthaus Weberhäusl. Etwas einsam steht es außerhalb von Strobel am Wolfgangsee an der Straße zur Postalm. Kalt ist es, die Sterne glitzern hell über den schneeweiß leuchtenden Bergen des Salzkammerguts. Umso lebendiger ist es drinnen im Gastraum. Dort drängen sich mehrere Dutzend Menschen an den wenigen Tischen. Die Genussgeiger und deren Fans, die ihnen jedes Mal treu nachreisen. Und dann geht es los. Geigenbögen recken sich dicht an dicht rund um die rot und weiß gedeckten Wirtshaustische und stimmen den Grabnerwirtsbohrischen an. Mehr als 30 Musikantinnen und Musikanten jedes Alters haben sich zusammengefunden. Es ist ein gewaltiger Klangkörper von fast orchestralen Ausmaßen, wenn 9 Gitarren, mehr als ein Dutzend Geigen, ein Bass, ein Cello, ein Akkordeon und noch einige andere gemeinsam aufspielen. In einer Ecke der Wirtsstube hängt ein Vogelkäfig. Hirschgeweihe spreizen sich über dem Geschehen, ausgestopfte Murmeltiere blicken von ihrer Empore erstaunt auf das Treiben. Der Auerhahn auf seinem Ast tut so, als sänge er mit. Beppo, ruft der Bassist nach einem Kollegen, damit dieser für ihn einspringt, während er seinen Toast fertig isst. In einer Pause steht Organisator Ludwig Wiener mittendrin in dieser Zufallsgruppe. Ein glückseliges Augenpaar strahlt über seinem grauen Bart.
Wir sind keine Gruppen, wir sind eher Einstellung, sagen wir mal so. Dann gerne musizieren, da wird keiner kritisiert. Wenn einer nicht mehr mitspielen will, soll er aufhören. Wenn er mitspielen will, spielt er mit. Und ich gebe halt ein bisschen die Stücken vor, dann haben wir aber eine Wunschrunde, dann können auch noch die Stücken vorgeben. Freies Musizieren, genauso wie es im Wirtshaus immer stattgefunden hat.
Jetzt ist zum Beispiel der Wirt dran. Er wünscht sich etwas von Ennio Morricone.
Geigen kommt davon aufgeigen, von aufmusizieren. Nicht nur von der Geigen, sondern alle anderen Instrumente.
Man ist grundsätzlich per Du. Die Menschen sind entspannt und doch ernsthaft bei der Sache. Im Schankraum nebenan unterhalten sich die Gäste und ab und zu jault eine der Geigen, wird ein Ton nicht getroffen, aber das stört niemanden. Es geht ungezwungen zu bei den Genussgeigern. Sie sind kein auf die reine Lehre bedachter Trachtenverein. Niemand sitzt im Dirndl oder Janker da. In ihrer Straßenkleidung wirken sie, als kämen sie geradewegs aus dem Büro. Der nächste Titel spricht sich von Tisch zu Tisch durch. Kein einziger Notenständer ist zu sehen. Einige tippen den Namen des Stücks in ein vor ihnen aufgestelltes iPad. Das papierlose Wirtshaus. Andere spielen auswendig. Nichts Ungewöhnliches, sagt der Geiger Viktor Kisch von Beruf Therapeut in Bad Ischl.
Es ist eigentlich was Wesentliches für das Salzkammergut, weil bei uns viele Stücke zwar notiert sind, aber zum Teil nur in einer Stimme. Da hat der Ludwig Wiener die zweite, dritte Stimme dazu gesetzt und es wird immer weitergeben. Und die Tradition ist bei uns nie abgebrochen.
Ganz im Gegensatz etwa zum Chiemgau in Bayern, wo man sich heute der Lieder und Tänze aus dem Salzkammergut bedient, weil nach der Nazizeit Brauchtum in Deutschland verpönt war und damit eine ganze Generation in der Weitergabe ausgefallen ist, wie es Viktor Kisch formuliert. Im Salzkammergut hingegen scheint weiterhin jedes Tal, jeder Berg seinen eigenen Jodler zu haben, den die Kinder von den Eltern übernehmen.
Das heißt, wenn man jetzt so einen, bei uns sagt man nicht Jodler, sondern einen Ludler, wenn man den jetzt notiert, könnte man den vom Blatt nie spielen, weil das Zeitmaß so variiert, der oft getragen ist, dann wieder auseinandergeht, wieder zusammengeht, dann treffen sie die Stimmen wieder. Und auf der anderen Seite ist das auswendig Musizieren einfach richtiges Musizieren, wo das Instrument klingt, wo man Freude hat.
Erst mit 35 Jahren hat Kisch überhaupt begonnen, sich für das Instrument zu interessieren. Als seine 5-jährige Tochter in der Musikschule mit dem Geigenspiel angefangen hat, erzählt er. Aus einer lokalen Zeitung erfuhr er später von den Genussgeigern.
Das Besondere ist die herzliche Aufnahme. Man kann jetzt als Fremder kommen und jeder sagt, komm, setz dich zu, ich hab da die Noten am iPad oder in gedruckter Form, spiel mit, ob du eine Gitarre hast, eine Geige hast. Und man ist immer willkommen, gern gesehen und die Musik verbindet.
Die Melodien sind irgendwann halbwegs bekannt. Also man hat die irgendwo im Ohr, ich bin ja damit aufgewachsen auch. Und Volksmusik wird ja auch übers Ohr weitergegeben. Also es ist kaum so, dass man das mit Noten lernt, die traditionellen Stücke.
Sagt Brunhild Gföllner, die am Cello fast alles auswendig spielt. Das Salzkammergut hat ein so dichtes Netz an aktiven Musikanten und Musikantinnen wie sonst kaum anderswo.
Ich spiele sonst auch noch Geigen in der Salzkammergut Geigenmusik. Und ein bisschen Gitarre mit meiner Freundin. Und sonst habe ich halt auch im Orchester gespielt von der Musikschule oder so.
Es sind deutlich mehr Spielerinnen als Spieler. Christel Roth kommt jedes Mal eigens aus dem Salzburgischen, aus Hendorf am Wallersee, zu den Genussgeigerabenden.
Seit ungefähr 8 oder 9 Jahren sind wir fix dabei bei der Runde. Und das gibt uns sehr, sehr viel Freude, Energie. Und wir vermissen die Gruppe sehr, wenn wir nicht dabei sein könnten.
Man merkt den Musikanten und Musikantinnen die Begeisterung an. Eine Begeisterung, die sich auch auf die kleine Fangemeinde überträgt, die oft schon seit langem zu den Abenden der Genussgeiger kommt, wie ein Paar aus St. Wolfgang.
Wir sind eigentlich schon 3-4 Jahre, da haben wir uns alle treffen mit den Geiger. Und zwar jedes Mal in einem anderen Lokal. Einmal im Monat.
Das Repertoire ist breit. Mehr als 100 Stücke lassen sich inzwischen im Internet abrufen. Von Hubert von Goisern bis zu Gospelmelodien. Es ist eine basisdemokratische Veranstaltung, ohne Obmann, Kassier oder Vorstand. Es gibt nur einen Organisator, den Bad Ischler Ludwig Wiener, der im Forstamt der Salzburger Landesregierung arbeitet.
Jeder, der da ist, soll sich sein Loch im Klangteppich suchen. Und ist jeder sein eigener Künstler. Und darum gebe ich auch nichts vor. Also nicht, dass da einer dirigiert oder sagt, ah, das müsst ihr so oder so oder. Man macht schon Vorschläge. Sag ich, spielen wir es einmal einstimmig, spielen wir es einmal so, probieren wir es. Ja. Und jeder sucht dann seine Sache dazu, was er kann, was er empfindet, was er tut. Ich glaube, sobald ich den ersten Ton singen, den ersten Ton spielen kann, kann ich künstlerisch entfalten.
Für Ludwig Wiener ist das, was an diesem Abend in der Wirtsstube passiert, gelebte Alltagskultur. Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes Salzkammergut. Der Kalender für die jeweiligen Treffen enthält immer nur ein Stück, das dann auch gespielt werde, erzählt er. Der Rest ohne Proben, ohne festes Programm.
Je nach Situation, wie es kommt, oder wenn einer dreischaut, können wir nicht das spielen. Oder heute zum Beispiel, weil er mit Dudelsack da ist, da spielen wir natürlich ein Stück, ja, was mit Dudelsack geht.
2-3 Stunden sind schnell um. Die Unplugged-Session geht zu Ende. Bevor die Musikanten ihre Instrumente einpacken und sich in der kalten Nacht in alle Richtungen zerstreuen, wird noch bekannt gegeben, wo man im nächsten Monat sich am ersten Donnerstag wieder trifft. Und dann spielen sie dem Wirtshaus Weberhäusl in Strobel noch ein Abschiedsstück.
Auf jeden Fall haben die Spaß, ob kalt oder nicht. Stefan May mischte sich unter die Genussgeiger im Salzkammergut. Hier die bekannteste Wirtshauskapelle Österreichs, die Tanzgeiger, mit einem Bohrischen. Um 10:50 dann geht's weiter, und zwar in den brasilianischen Urwald. Bleiben Sie also schön bei mir.
Thank you. Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir bringen Sie kreuz und quer durch die Welt, meine Damen und Herren. Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt für Sie am Mikrofon. Andreas Stopp. Nun, meine Damen und Herren, möchten wir erfahren, was wir gerade vielleicht in Corona-Zeiten vom brasilianischen Volk der Huni Queen lernen können, während es hier bei uns ständig um Achtsamkeit geht und Back to the Roots. Ist das bei denen im Leben integriert? Ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Internet. Die Huni Queen sind nicht im ständigen Kampf um Ziele, um Karriere, um Geld. Die sind einfach Tag für Tag mehr fühlen statt denken. Was also können westliche Kulturen von den Indigenen im Sinne von Nachhaltigkeit und Indigenialität lernen? Aus der Stadt Rio Branco im Bundesstaat Acre im Nordosten Brasiliens, nahe der Grenze zu Peru, sitzt Jenny Roth, meine Kollegin, mit uns in einer winzigen Propellermaschine. 10 Sitzplätze. Es geht nach Jordão, einem abgelegenen kleinen Städtchen im Dschungel. 2x die Woche gibt es diese Verbindung. Das ist der einzige Weg dorthin. Straßen gibt es keine. Alles, was in dem Ort Jordão gebraucht wird, kommt per Boot dorthin oder eben per Flugzeug. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Wald noch so flächig ist, so grün, so unglaublich grün, wie Jenny Roth mir vorher erzählte. Keine abgeholzten Stellen. Der Dschungel hier ist noch unberührt von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und seinen Schergen.
Der Flughafen von Jordão ist ein kleiner Bau mit Flachdach, bunt bemalt. Das Flugtaxi hält 20 Meter vom Gatter entfernt. Hühner werden ausgeladen, ein Hund, mannshohe Pakete. In der Ankunftshalle steht eine Reihe von Frauen. Sie tragen Kinder im Arm. Ihre Gesichter sind mit geometrischen Zeichnungen verziert. Auch Chana ist da. Kennengelernt habe ich ihn in Deutschland, wo er einen Teil des Jahres mit seiner deutschen Frau Kati und den beiden kleinen Kindern lebt. Chana ist 34 und der Sohn eines Stammesältesten. Er ist klein, glatte schwarze Haare, Rundhaarschnitt. Wenn er lächelt, dann kommt die ganze Welt zur Ruhe. Und er lächelt eigentlich fast immer. Wir laufen über die staubigen Wege. Der Ort ist schachbrettartig aufgebaut. Ich denke an Mannheim, nur in klein. Nach 10 Minuten sind wir da. Erste Station, das Haus von Janas Tante. Ein einfacher Betonbau mit einer großen Terrasse. Ein paar Frauen und Männer schaukeln in den Hängematten. Fußballgeschrei von fern. Es ist heiß, drückend heiß. Am liebsten würde man sofort losziehen, die Gegend erkunden. Aber Kathi bremst. Erstmal ankommen, runterkommen, akklimatisieren. Da ist die Hängematte. Eigentlich sollten wir am Abend weiterfahren nach Lago Lindo. Ein winziges Dorf 2 Bootsstunden flussaufwärts. Aber es hat angefangen zu regnen. Regen, das ist hier kein Regen, wie man ihn aus Deutschland kennt. Wasser strömt vom Himmel. So laut, dass man kaum sprechen kann. Das Wasser macht den Fluss zu einem reißenden Ungetüm. Also warten wir. Wie Surfer, die auf die richtige Welle warten. Wir essen frische Erdnüsse und kleine Bananen. Ansonsten passiert maximal nichts. Und man weiß auch nicht, wie lange das noch so geht. 2 Stunden oder 2 Tage. Aber am Abend lässt der Regen dann doch nach. Die Geier suchen sich ihre Plätze zum Trocknen. Auf Dächern und Laternenpfahlen breiten sie ihre Schwingen aus. Der nächste Morgen sieht aus, als hätte er vergessen, dass es den Regen überhaupt gibt. Die Sonne brennt. Wir tragen 20 Liter Kanister zum Ufer. In Lago Lindo gibt es kein trinkbares Wasser aus dem Hahn. Auch kein Strom, kein Telefonnetz, kein Internet. Der Fluss hat die Farbe von Heilerde. An den Ufern dichter Dschungel. Ein Grün geht in das nächste über.
Hola.
Lago Lindo ist eines der 32 Dörfer entlang des Flusses Jordão. Der Ort besteht aus ein paar einfachen Bretterverschlägen und einer Maluca, dem traditionellen Versammlungsort indigener Dörfer. Eine Art Zelt, etwa 10 Meter hoch, aus Holz gebaut. Zu den Seiten hin offen, in der Mitte eine Feuerstelle. Im Moment leben hier vor allem Gäste. Bauarbeiter mit ihren Familien. Manche haben 9 oder 10 Stunden Fußmarsch hinter sich. Sie sollen das Dorf ein Stück erweitern. Es sollen noch mehr Gästehäuser entstehen. Denn Kathi und Chana wollen den Dschungel öffnen. Es soll mehr Austausch mit dem Westen geben. Keine Folklore, sondern echtes Kennenlernen. Gerade schleppen 2 Männer in Shorts über ihren Köpfen meterlange Palmwedel zur Baustelle. Die werden später als Dach auf das Haus gesetzt. Unsere Unterkunft? Ein einfaches Holzhaus. Die Türen fehlen noch. Aber das spielt hier keine Rolle. Ein Huniquin ist nie allein.
Wir sind noch am Holz liegen. Deshalb seid ihr jetzt heute Nacht erstmal auch in einem Zimmer.
Guck mal, da ist ein Haken auf jeden Fall. Und da auch.
Die Zimmer sind leer, aber den Haken kann man Hängematten befestigen. Die Indigenen hier schlafen traditionell in Hängematten. Allein oder mit der ganzen Familie. Vor dem Haus setzt eine der Frauen einen großen Metalltopf über die Feuerstelle. Die meisten tragen ein Kind in einem Tragebeutel vor der Brust. Egal ob im Wald oder in der Küche, Kinder sind hier einfach dabei, Teil von allem. Die Frauen stillen, während sie kochen, sie stillen, während sie waschen. Die Rollenverteilung ist hier in großen Teilen noch dieselbe wie vor 100 Jahren. Die Szenerie erinnert an das, was der forschungsreisende Theodor Koch-Grünberg 1908 in seinem Buch Frauenarbeit bei den Indianern Nordwestbrasiliens schrieb.
Schon vor Tagesanbruch erhebt sich die fleißige Frau und bereitet über dem schnell entfachten Feuer des häuslichen Herdes das Frühstück für die Familie. Bald verlässt auch der Mann die Hängematte. Nachdem sich beide an dem einfachen Mahl gestärkt haben, gehen sie ihren Geschäften nach. Der Mann zum Fischfang oder auf die Jagd, die Frau auf das Feld.
Grünberg beschreibt auch, wie die Indigenen die Maniok- oder Yucca-Wurzeln auf verschiedenste Arten verarbeiten. Zum Beispiel zu Manimutska, dass die Frauen uns zur Begrüßung aus einem großen Topf in Gläser schöpfen. Ein blassbraunes Getränk aus Bananen und Erdnüssen. Manimutska gibt es in allen Varianten. Mit und ohne Zucker, Banane mit Erdnuss, Banane ohne Erdnuss, Mais mit Banane und fast immer mit Maniok. Überhaupt Maniok oder Atsa, wie die Huniquin die Wurzelknollen nennen. Es gibt sie zum Frühstück als Fladen, als Suppe, als Getränk oder gekocht als Kartoffelersatz. Atsa ist unser Gott, sagt Chana. Und er will uns zeigen, wo und wie er wächst. Auf dem Weg gibt es Anweisungen. Aufpassen, wo man hintritt. auch nicht an Baumstämmen festhalten. Linda, die 5-jährige Tochter, warnt vor Tucanderas, den Riesenameisen. Chana schlägt uns den Weg mit einer Machete frei. Auch wenn es gerade nicht regnet, ist der Dschungel feucht und immer fruchtbar. Alles wächst hier so schnell, dass man schon nach einem Tag kaum etwas wiedererkennen kann. Wie also weiß Chana so sicher, wo er hin muss? Es gibt keine Straßenschilder, aber es gibt sehr wohl Wegweiser, sagt Chana. Nur, dass wir sie nicht erkennen. Wohl in etwa so, wie sich auch die samischen Rentierzüchter in Lappland in den weißen Weiten des Schnees zurechtfinden. Chana hat seine Augen überall. In den Augenwinkeln scheint er alles zu sehen. Tiere, Gefahren und natürlich Pflanzen. Immer wieder bleibt er stehen, zupft ein paar Blätter von den Ästen und erklärt ihre Wirkung. Viele von ihnen kennt mittlerweile auch Kathi nach 8 Jahren im Wald.
Also als ich erstmal durch den Wald gegangen bin, sah für mich alles gleich aus.
Ja.
Alles gleich. Ich merke, dass ich schon öfter hier war. Jetzt merke ich langsam wirklich die Unterschiede. Weil am Anfang ist es so, wie soll man hören, was auch immer. Here we will get Manioc.
Wir kommen zu einer Lichtung, gesäumt von Maniok. Und fangen an, mit den Händen und aller Kraft an den dünnen Stämmen zu rütteln. So lange, bis die Pflanzen sich aus der Erde lösen. Wir packen die Wurzelknollen in Säcke, die die Männer sich über die Schultern werfen. Die Pflanzenreste stecken wir direkt wieder in die Erde. In einem halben Jahr werden sie eigene Früchte tragen.
Wir würden unseren Wald niemals abholzen. Wir kümmern uns um unsere Ressourcen, das Wasser, unsere Geschichten, unsere Spiritualität.
Wir kommen zu einer Quelle, aus der ein Wasserlauf entspringt und die Chana heilig nennt.
Dieses Wasser kommt direkt aus dieser unerschöpflichen Quelle. Es schützt uns vor Krankheit und aktiviert unsere innere Weisheit. Alles Wissen der Erde ist hier gespeichert. Das Wasser stärkt unser Herz.
Er nimmt ein großes Blatt, faltet es zu einem Trichter und reicht die Wassertasse weiter. Dann abwechselnd in das klare Wasser stellen und baden. Hausch Hausch heißt Anfang, Ende, Harmonie. Und hier draußen am Ende der Welt bekommt man eine Ahnung davon, was Chana meint, wenn er davon spricht, dass wir im Westen zwar vieles haben, aber dass uns oft die Verbindung zur Natur verloren gegangen ist. Dass wir oft zu viel denken und darüber das Fühlen vergessen. Der Philosoph und Biologe Andreas Weber bezieht sich darauf in seinem Buch Indigenialität. Er schreibt, dass wir im Grunde alle Wilde seien. Weil unsere Zivilisation nicht nur die Indigenen kolonialisiert hat, sondern auch unser eigenes Denken. Mit Indigenialität meint er, dass wir uns als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen verstehen sollen.
Die Welt aber ist ein Muster aus Gegenseitigkeit, eine Durchdringung des einen durch das andere. Wir neigen dazu, die Indigenen als merkwürdig verworren zu erleben und anzunehmen, dass sie auf einer früheren Kulturstufe stehen. Oder wir stellen heraus, wie ökologisch angepasst und wie tief mit dem Kosmos verbunden sie seien. Wenn wir den Eingeborenen mit den Methoden der westlichen Wissenschaft begegnen, leugnen wir unsere eigene Indigenialität und verstehen ihre falsch. Wir halten uns für rationale Forscher und unterstellen gönnerhaft, dass sie nicht durchschauen, dass Wirklichkeit nur das Spiel von Metaphern ist. Für uns ist die Maschine das Modell dafür, wie die Welt funktioniert. Für die Indigenen ist es das fühlende, denkende, fantasievolle Individuum.
Wir haben in schwierigen Zeiten gelebt. Es gab Diskriminierung, Massaker, Kriege. Wir erleben das immer noch. Es gibt viel Diskriminierung und Respektlosigkeit, Intrigen. Das ist nicht gut für die Natur, nicht für die Menschen. Wir haben viel zu geben, aber wir haben jetzt auch die Chance, uns neu zu verbinden und unsere Spiritualität, unsere Medizin, unsere Sprache weiterzugeben. Wir müssen alle zusammenhalten, mit Respekt und Harmonie.
Und tatsächlich blicken die Huniquin, wie die anderen indigenen Stämme auch, auf eine düstere Geschichte zurück. Am Abend sitzen wir bei Kerzenlicht mit den Dorfbewohnern zusammen. Üben die Sprache der Huniquin und sprechen über die Vergangenheit.
Die Portugiesen haben uns unsere Kultur genommen, als sie vor 500 Jahren hierher kamen. Es gab Massaker und wir wurden ihre Sklaven.
Missionare versuchten, die Indigenen zum Christentum zu bekehren. Im späten 19. Jahrhundert kamen dann die Caucheros. Im Zuge des Kautschukbooms versuchten sie, die Indigenen zu Zwangsarbeitern zu machen. Und sie brachten Krankheiten mit, gegen die die Ureinwohner keine Abwehrkräfte hatten. Heute heißt die Bedrohung vor allem Jair Bolsonaro und seine Gefolgsleute. Seit den Wahlen 2018 regiert ein rechtskonservativer Gouverneur den Bundesstaat Acre. Manche Naturschutzgebiete, in denen die Huniquen leben, haben Großgrundbesitzer schon zu ihrem Eigentum erklärt. Nur verbrieftes Privateigentum könne vor der Regierung und Großindustriellen schützen, glaubt Chana. Deshalb haben seine Familie und eine Unternehmerin das Projekt Living Gaia gegründet, mit dem sie Geld sammeln und das teils gerodete Land zu kaufen und wieder aufzuforsten. 14.000 Hektar zwischen dem Land der Huniquen und den unkontaktierten Gruppen, die von Peru nach Brasilien zurückgedrängt worden sind. Dabei scheint die Welt in Lago Lindo noch in Ordnung. Manche hier kennen nicht einmal den Namen von Bolsonaro. Es ist Tag 2. Zum Frühstück gibt es Maniokfladen und Huniquen-Kaffee, die Bananensuppe Manimutska. Einer der Männer schüttelt schon mal ein paar Papayas vom Baum und ritzt sie von allen Seiten ein. So reifen sie schneller. Chana hat aus dem Wald Sananga-Blätter mitgebracht. Er raspelt etwas von dem Pflanzenstiel ab, mischt es mit Wasser, formt aus einem Blatt einen Trichter. Als erstes träuft der Kati die Tropfen ins Auge. Sananga soll den Blick klären, nach innen und außen. Aber es brennt wie Hölle. Chana klopft seinen stöhnenden Patienten ab und er muss lachen dabei. Heilpflanzen sind aus der Kultur, aus dem Leben der Indigenen nicht wegzudenken. Vor allem nicht die Liane der Geister, die auch Ayahuasca heißt. Die Kapi-Liane wird mit der DMT-haltigen Chacruna-Pflanze zu einem halluzinogenen Gebräu verkocht. Dem Mythos nach trinken die Huniquen diese Medizin, seit ein Stammesangehöriger mit ihrer Kraft die bösen Geister in den Urwald verbannen konnte.
Ayahuasca, cada povo chama de uma lingua, cada linguagem diferente, né?
Alle indigenen Völker haben ihren eigenen Namen für Ayahuasca. Bei uns heißt Ayahuasca Nishipe. Sie ist unsere spirituelle Führerin, die Heilige des Waldes. Schon vor Urzeiten haben die Schamanen sich in den Zeremonien mit ihr verbunden, die Kraft, das Göttliche in der Natur, in den Tieren, Pflanzen und Menschen beschworen. Die Vision ist die Gemeinschaft, ein gemeinsames Bewusstsein zwischen den Menschen. Alles ist verbunden, Rausch.
Todo sagrado da natureza, muito rausch.
Getrunken wird Ayahuasca bei rituellen Zeremonien. Oft dauern sie die ganze Nacht. Ein Schnapsglas kann reichen, um für Stunden die Sinneswahrnehmung zu verändern. Mittlerweile ist die Medizin im Westen fast schon zum Trend geworden. Immer mehr sinnsuchende Menschen erhoffen sich von Ayahuasca Erfahrungen, die ihr Leben verändern. Manche Firmen aus dem Silicon Valley schicken sogar ihre Mitarbeiter in den Urwald, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Und hinterher kreativer, produktiver zu sein. Besonders in Peru gibt es riesige Zentren, in denen pauschale, mehrwöchige Ayahuasca-Aufenthalte gebucht werden können. Mit Folklore haben die Zeremonien hier im Wald nichts zu tun. Im erweiterten Bewusstseinszustand lösen die Huniquen zum Beispiel traditionell auch Konflikte und Beziehungsprobleme. Sie bekommen Hinweise, wo sich die nächste Jagd lohnt und welche Pflanzen was heilen. Sie sehen die geometrischen Muster für ihre gewebten Stoffe, wie ihren Perlenschmuck und Ideen für die Körperbemalung. Diese gehören auch zu den Vorbereitungen, die schon am frühen Abend losgehen. Oft verabreden sich die Huniquen auch unter der Woche spontan zu einer Zeremonie. Aber diesmal ist sie für einen Samstag geplant. Aus den umliegenden Dörfern sind etwa 20 Frauen und Männer gekommen. Auf einem wackeligen Holztisch steht schon eine große Schüssel mit Popcorn und eine Thermoskanne mit zuckersüßem Kaffee. Während die Männer Hängematten rund um die Feuerstelle aufhängen, bemalen die Frauen reihum die Gesichter. Als Pinsel nutzen sie einen angespitzten Ast, den sie in ein Glas mit roter Urukumpaste tauchen, die mit Öl gemischt ist. Oder in eines mit schwarzer Farbe, Jenipapo.
Musik.
Es ist 9 oder halb 10, als Chana die Zeremonie eröffnet. Er hat sich umgezogen. Statt Shorts und T-Shirt trägt er jetzt einen prächtigen Federschmuck auf dem Kopf und ein langes, farbig gewebtes Zeremoniengewand. Ein paar Frauen rupfen noch einen Vogel, den die Männer am Nachmittag geschossen haben. Sorgsam packen sie die einzelnen Federn in eine Tüte. Als ein Falter in einer Kerzenflamme verändert, zucken sie mit den Schultern. Transformation. Chana hält eine Rede, begrüßt die Gäste. Dann schenkt er nach und nach die Medizin aus. Sie ist dunkel und dickflüssig. Dass man nach der Einnahme des bitteren Gebräus oft geradezu exorzistisch erbrechen muss, sieht man als einen reinigenden Effekt. Also gibt es auch dazu noch eine Ansage. Wer sich übergeben muss, am besten nach draußen in den Wald. Ein paar der Männer fangen an, Musik zu machen. Sie spielen Gitarre und singen. Die Gesänge sollen den Geist der Pflanze locken. Erst fühlt es sich an, als würden die Klänge das Konzert überlagern, das aus dem Dschungel kommt. Aber in den Musikpausen wird klar, es ist ein Austausch. Der Gesang klingt wie ein zwitschernder Vogel und der Dschungel hört zu. Die Strophen scheinen sich unendlich zu ziehen, in kaum hörbaren Variationen. Jede Strophe beschwört die Verbindung mit einer anderen Kraft. Des Wassers, des Waldes, des Windes. Der Himmelskörper, der heiligen Geometrie, der Arbeit. Die Silben stehen für die männliche und die weibliche Energie. Das E sehr direkt, das A offener, öffnender. Ein Hund springt in die Hängematte. Sein Herz schlägt im Takt der Musik. Ab 9 Jahren sind auch Kinder dabei. Auch sie sollen ihr Bewusstsein erweitern, sich selbst besser kennenlernen. Wenn man sie fragt, Angst haben sie keine. Nein, ich treffe Tiere. Oder ich möchte das Universum kennenlernen. Irgendwann fangen ein paar Leute an zu tanzen. In Schlangenform bewegen sie sich um das Feuer, im Rhythmus der Musik. Irgendwann gibt es eine zweite Runde der Medizin. Später kommt noch Rapé dazu, ein Schnupftabak, der bei den indigenen Völkern des Amazonasbeckens seit Jahrtausenden als schamanisches Heilmittel gilt. Er soll den Geist klären und öffnen. Der Reihe nach knien die Leute vor dem Schaman, der ihnen das Rapé durch ein Bambusrohr, so lang wie ein Unterarm, in die Nase bläst.
Es gilt, das Risiko einzugehen, sich der Unmittelbarkeit des eigenen Seins auszusetzen. Es gilt, sich selbst zu glauben und am eigenen Leib zu spüren, dass die totale Trennung nicht real ist, dass ich vertrauen muss, vertrauen kann.
Gegen 4 am Morgen wird es still. Nur der Dschungel tönt weiter. Aber schon um 6 Uhr dringt durch die Ritzen der Bretterwände wieder das Hämmern und Bohren. Die Männer sind schon an der Arbeit. Ziemlich harte Arbeit. Mit Motorsägen fällen sie Bäume mit einem Durchmesser von 1-2 Metern. Aus den Stämmen, die dann irgendwo im Regenwald liegen, sägen sie mit größter Präzision die Bretter für die Baustelle. Handarbeit in millimetergenauen Abmessungen. Zwischen den Motorsägen hört man irgendwo in der Ferne jemanden wieder Gitarre spielen. Oder immer noch? Diese Zeremonie war denkwürdig, auch für die Huni Queen. Normalerweise bleiben die Familien unter sich. Wobei hier dieselben Mechanismen greifen wie überall. Es gibt Familienfäden und Rivalitäten unter den Schamanen. Wer ist der Beste? Wer hat das Sagen? Dass man sich auf diese Weise zusammentut, dass Gäste aus den umliegenden Dörfern kommen, ist neu. Neu ist auch, dass die Frauen bei der Zeremonie ihre eigenen Lieder gesungen haben. Kati versucht hier im Kleinen, die traditionellen Rollenverteilungen aufzubrechen. Es gibt mittlerweile sogar eigene Zeremonien nur von und für Frauen. Auch, dass Chanas Mutter am nächsten Tag mit uns in den Wald geht, um Heilkräuter zu sammeln, ist neu. Eine Frau, die ein Projekt leitet.
Wenn eine Frau das erste Mal ihre Menstruation hat, dann werden diese Blätter hier zerrieben und ihr auf die Stirn gelegt. Und das hier ist für Kinder, die nicht zur Ruhe kommen und schlecht schlafen. Man erwärmt das auf dem Feuer.
Der Kräuterausflug dauert mehrere Stunden. Am Ende haben wir einen ganzen Korb voller Blätter. Medizin für den unteren Rücken, Kräuter für kraftvolle Haare und andere, die die Kreativität fördern sollen. Und wir sammeln Plastikmüll aus dem Wald. Früher gab es eben nur Biomüll, den man wegwerfen konnte. Jetzt landet stattdessen das Plastik im Dschungel. Das Leben hier hat nicht immer viel mit romantischen Vorstellungen von den edlen Wilden zu tun. Die Frauen freuen sich über die aus Deutschland mitgebrachten Kleider, die wir gegen ihren handgemachten Schmuck tauschen. Genauso über die Life Straws, mit denen man das Wasser aus dem See zu Trinkwasser filtern kann. Und natürlich warten auch die Indigenen in Lago Lindo darauf, dass es hier Internet gibt und ein Telefonnetz. Und womöglich müssen sie nicht mehr lange warten. Chanas Bruder Leopardo hat große Pläne. Er ist zu Besuch gekommen, steht da mitten auf dem Grundstück, weltmännisch, mit Hemd, Lederschuhen, Umhängetasche und zeichnet mit dem Arm in einem großen Kreis das große Stück Land rund um das Dorf nach, das er bewirtschaften will. Fische züchten, Ananas anbauen und noch mehr Acai, eine Beere, die auf Palmen wächst und bei uns teuer als Superfood in Biomärkten zu haben ist. Chanas selbst würde vielleicht gar nicht noch extra Fische züchten wollen. Ihm reichen erstmal die, die im kleinen Dorfsee schwimmen. Am Abend zieht er los, um ein paar zu fangen. Nicht etwa mit einer Angel oder einem Netz, sondern mit Pfeil und Bogen. Und es funktioniert. Gekonnt harponiert er die kleinen Fische, die im flachen Ufergewässer schwimmen. In der Malokka haben die Frauen schon ein kleines Feuer gemacht. Sie braten die Fische und servieren sie mit geriebenem Maniok. Ein Topf, ein Löffel für alle. Die Gruppe isst und die Männer haben angefangen, Karten zu spielen. Unterbrochen von einer Zahnbehandlung. Ein kleiner Junge hat Zahnschmerzen. Seine Mutter hält ein zerfleddertes, handgeschriebenes Gebetsbuch in der Hand und sucht die passenden Verse. Dann hält der Vater seinen Zeigefinger auf seine Wange, an die schmerzende Stelle und liest lautlos. Am nächsten Morgen lacht der Junge. Die Schmerzen sind offenbar weg. Und in meinen Notizen steht hinter Tag 5 ein Fragezeichen. Im Dschungel, im Leben im Rhythmus mit der Natur geht das Zeitgefühl verloren. Dafür kommen Fragen, große Fragen. Jeder Tag ist hier gleich. Viel Zeit besteht aus dem, was wir im Westen Nichtstun nennen würden. Aber warum scheint uns Nichtstun so verwerflich? Was bedeutet Arbeit? Welche Arbeit ist sinnvoll? Wie viel Arbeit muss sein? Zehn Tage im Dschungel sind um. Wir sind auf dem Weg zurück nach Jordau. Es ist Mitte März. Seit 10 Tagen haben wir keine Nachrichten gelesen oder gehört. Wir haben keine Ahnung, dass Corona mittlerweile das Leben auf den Kopf stellt. Die FUNAI ist das staatliche Organ für die Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung Brasiliens. Ein Mitarbeiter kommt uns zusammen mit einem Polizisten in einem Motorboot entgegen. Sie wollen sicher gehen, dass keine Weißen mehr im Dschungel sind. Dass keine Weißen die Indigenen mit dem Virus anstecken.
Ich war jetzt gerade eher unentspannt, weil ich dachte, was wollen die mit mir machen?
Zu diesem Zeitpunkt ist auch Chana noch zuversichtlich. Er sagt, die Natur kann aufatmen, auch die Natur in uns. Vielleicht hilft das indigene Denken, einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft zu finden. Keine großen Ziele, Kämpfe, kein ständiges Überbieten. Mehr Ökosystem als Egosystem. Ein Denken, das Zusammenhänge erkennt, wo wir keine wahrnehmen. Über das, was wir von den Indigenen lernen können, hat sich schon Claude Lévi-Strauss in den 30er Jahren bei seiner Reise durch den Amazonas Gedanken gemacht und schrieb darüber in Traurige Tropen, einem Klassiker der Anthropologie.
Wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen im Abgrund unserer Wut versunken sein wird, dann wird jener feine Bogen bleiben, der uns mit dem Unzugänglichen verbindet und uns den Weg zeigen, dessen Betrachtung dem Menschen die einzige Gnade verschafft. Die Chance, sich zu entspannen, die Chance, in den kurzen Augenblicken, in denen es die menschliche Gattung erträgt, ihr bienenfleißiges Treiben zu unterbrechen, das Wesen dessen zu erfassen, was sie war und immer noch ist, diesseits des Denkens und jenseits der Gesellschaft. Zum Beispiel bei der Betrachtung eines Minerals, das schöner ist als alle unsere Werke. Im Duft einer Lilie, die weiser ist als unsere Bücher. oder in dem Blick, den ein unwillkürliches Einverständnis zuweilen auszutauschen gestattet mit einer Katze.
Jenny Roth heißt meine Kollegin, die diese Erfahrung gemacht hat und uns diese in den Bericht gegossen hat. Vielen Dank dafür. So, jetzt wollen wir mal wieder unsere internationale Gesprächsrunde fortsetzen in aller Munde. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja die Reisenotizen begleitet, auch durch die schwierige Corona-Zeit. Nun sieht die Gesamtlage in der Welt wieder anders aus. Für uns ein Grund, mal nachzuhören, wie es denn inzwischen in den einzelnen Ländern so ist. Heute eine Zweierrunde. Antje Allroggen begrüße ich am Telefon. Hallo Antje.
Hallo Andrea Stopp.
Und auf der anderen Seite Christiana Coletti aus Perugia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Antje, wohin geht's in Ihren Ferien dieses Jahr? Ich glaube, Sie starten morgen.
Ja, wir starten morgen. Wir wollten eigentlich nach New York fliegen. Das hatten wir uns zum Jahresende so gedacht und wollten dann weiter nach Maine. Ja, daraus wird jetzt nichts aus den bekannten Gründen. Und jetzt geht es nach Österreich, nach Osttirol.
Österreich ist ja auch ein lohnendes und ein schönes Ziel. Aber wie sieht das aus mit dem Dolce Vita? So haben wir unser Gespräch heute überschrieben. Dolce Vita an der Ostsee. Geht das? Osttirol statt Rimini? Wie ist das so mit der Sehnsucht nach fernen Ländern?
Ja, ich glaube, der Urlaub sieht eben für viele in diesem Jahr komplett anders aus. Viele sehnen sich einfach nach Strand. Das heißt also, so ein bisschen Dolce Vita suchen an Nord- oder Ostsee. Einige haben ja auch schon Urlaub, aber im Moment klagen da ja viele über schlechtes und auch kaltes Wetter. Trotzdem sind die Strände voll. Das fühlt sich nicht so ganz nach dem an, was man eben gerne hat. Dieses Dolce Vita, dieses lästige Nichtstun. Wir haben es ja auch gerade in dem Beitrag aus Brasilien gehört. Also einfach mal die Frage, warum wir das so schlecht können. Wir versuchen es ja zumindest dann im Urlaub. Verbunden mit dieser Sehnsucht nach einem anderen Land am Mittelmeer. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Da wollen wir ja unbedingt hin.
Ja, Christiana, alle wollen zu Ihnen in Ihr Heimatland Italien. Können Sie sich vorstellen, im Sommer in der Stadt zu bleiben?
Nein, eigentlich nicht. Wenn ich in Italien bin, in Deutschland schon. Aber wenn ich in Italien bin, im Sommer, im Juli, August ist so heiß, dass man sich die ganze Zeit danach sehnt, ans Meer zu. Und das ist einfach das, was ihr unbedingt machen möchtet im Sommer.
Spätestens dann zu Ferragosto sehen das auch alle ihrer Landsleute so. Bleiben wir mal, Christiana, bei den Zahlen. Wie machen denn die Italiener, ihre Landsleute, diesen Sommerurlaub?
Dieses Jahr laut einer Umfrage des Confturismo Confcommercio, also des Tourismus- und Handelsverbands, möchten 93 der Italiener dieses Jahr den Urlaub in Italien verbringen. 7% nur davon möchten in eine andere europäische europäische Länder fahren. Länder wie Griechenland, Spanien, Frankreich oder auch Österreich.
Und umgekehrt sind denn die Deutschen bei Ihnen, was weiß ich, am Gardasee in Apulien?
Ja, mittlerweile ja, weil wie wir wissen, bis Mitte Juni war es nicht möglich. Ab Ende Juni, Anfang Juli sind ein bisschen mehr Ausländer als früher da, und vor allem Deutsche in Venetien, am Gardasee oder an der Adriaküste, so in Emilia-Romagna bei Riccione Rimini. Das sind aber die Zahlen so verschwindend wenig im Vergleich zu früheren Jahren, wo sozusagen 2019 waren 50% der Reisenden in Italien waren Ausländer. Also diese Zahl, also diese fallen dieses Jahr fast komplett aus, vor allem die, die aus anderen Kontinenten kommen. Und das ist natürlich für bestimmte Situationen ziemlich schwierig.
Schwierig, das kann man sich vorstellen, genau. Ja. Antje Alrogen, die Sie sich mit der Situation, mit dem Reiseverhalten beschäftigt haben, wenn wir das so wahrnehmen, dass wir Deutsche doch eher zurückhaltend sind im Moment mit den Auslandsreisen. Wird denn da womöglich unser gesamtes Reiseverhalten in der Zukunft sich irgendwie verändern?
Ja, das wäre zumindest eine Chance, dass man das zu tun, dass man einfach diesen Massentourismus ein wenig aufgibt und sich andere Orte sucht, die vielleicht auch ganz in der Nähe liegen können, sich vielleicht nicht so respektlos verhält, wie es jetzt gerade auf Mallorca der Fall gewesen ist, wo jetzt für 2 Monate die Balearen erstmal komplett schließen. Das ist natürlich schon respektlos, sich so zu verhalten. Und Christiana Coletti, ich habe es auch über Venedig gelesen, also da war es vor kurzem so, stand in einem Artikel, dass es sogar wieder Möwen gab auf dem Markusplatz, die wieder Tintenfische jagten und Krebse und sich nicht nur voll von Butterbroten ernähren mussten von Touristen. Ja, das ist die Frage, ob man weiterhin setzen möchte auf diesen Tourismus, der dicht an dicht gedrängt ist, sich durch Gassen schiebt. Auch mit der Frage, warum es eigentlich solche Hotspots geben muss.
Ich wollte dazu sagen, also zu Hanke sagen, tatsächlich letztes Jahr dachten die Bürgermeister von Venedig und Florenz, die Kultur, die Hauptkulturstädte Italiens, ein Numerus Clausus einzuführen, das heißt eine begrenzte Nummer von Touristen, die kommen. Dieses Jahr aber sieht die Welt ganz anders aus. Es hat schöne sozusagen Vorteile, wie Antje Alrocken gesagt hat, mit Möwen und Fischen und sauberes Wasser in Venedig. Aber es hat den Nachteil, dass diese Städte ziemlich leer sind und unglaubliche Verluste machen, was sozusagen in der Tourismusbranche. Mhm. Das ist das Gegenpol ist auch sehr schwierig und im Augenblick sehnen sich fast danach nach diesen Massen von Touristen in diesen Städten.
Tja, und was funktioniert, ist aber zum Beispiel Camping und Agritourismus. Darüber werden wir gleich was hören in der internationalen Gesprächsrunde mit Christiana Coletti aus Perugia und Antje Alrogen. Zurzeit gerade noch in Bonn vor den Ferien.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia
e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Christiana Coletti, was haben Sie uns da in die Sendung geschoben? Was hören wir?
Ja, das ist der Sommerhit der 60er Jahre, Schlechthin von Gino Paoli, Sapore di Sale.
Ja, und ich darf mal zitieren, Sie haben mir das vorher geschickt, einen Satz daraus. Salzgeschmack, Geschmack des Meeres, den du auf der Hand hast, Haut hast, den du auf den Lippen hast. Und wenn du aus dem Wasser kommst und dich ausstreckst, nah bei mir, nah bei mir.
Quel tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
In aller Munde im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang, Antje Allroggen, da in diesem Musiktitel zum Beispiel, da ist alles drin, was wir Deutsche uns eigentlich von einem guten, gelungenen Urlaub wünschen.
Ja, und ich dachte gerade, weil Christiana Coletti sagte, das ist aus den 60er Jahren, wir erleben ja gerade tatsächlich, wir unterhalten uns ja über ein Reiseverhalten, das sich vielleicht verändert hat. Wir verreisen in diesem Jahr so ein bisschen wie zu Großmutters Zeiten. Man sieht so einen Oldtimer eigentlich mit so einem Koffer, der hinten irgendwie draufgespannt ist und dann geht es los, soweit irgendwie der Motor mitmacht. Das ist ja genau das, was wir erleben. Und wo es gerade gut läuft, das fand ich auch interessant, ist doch in einigen Gegenden in Österreich. Die Deutschen fahren dann doch auch gerne nach Österreich. Da gibt es schöne Seen, da gibt es viele Sternrestaurants oder Sternehotels mit einem Familienbetrieb, das ist nachhaltig. Dann gibt es auch sowas, was im Moment gehandelt wird, so halbe Geheimtipps. Vielleicht ist Usedom dann doch mal wieder was, was früher mal zu Großmutters Zeiten die Badewanne war, Berdins. Das kommt jetzt alles wieder. Und das ist nicht nur Retro, sondern aus der Not geboren.
Das ist schon wieder schick. Ja. Aber da versucht natürlich jedes Land, jede Stadt, versucht die Leute bei sich zu halten. Christiana, Mailand zum Beispiel, die machen da auch was Besonderes.
Ja, die in Mailand, man muss sagen, 9 Hotels von 10 sind in Mailand geschlossen. Das heißt, man kann verstehen, wie dramatisch die Situation in der Tourismusbranche dort ist. Und sie haben sich eine lustige Kampagne ausgedacht. Questa estate voglio andare vicino. Why not? Dieses Jahr möchte ich in der Nachbarschaft reisen. Warum nicht? Und da steht ein Foto, ein Plakat mit den Flamingos im Garten der Villa Bernizzi mit der Aufschrift Birdwatching in Mailand. Why not? Sehr lustig. Aber ich gebe Antje recht, auch in der Toskana jetzt ist der Trend, die Tendenzen sind wie in den 60er Jahren. Mehrere Familien buchen zusammen ein Haus und bleiben für eine längere Zeit und das ist wie in den 60er Jahren. Und es sind 98% der Gäste in der Toskana sind jetzt Juli, August Italiener.
Ja, das hat ja auch dann was mit der Verantwortung zu tun, auch mit der Verantwortung, die wir als Touristen, als Reisende gegenüber den Menschen, Antje Allroggen, haben müssen in der Zielregion.
Ja, es ist zumindest ratsam, zumindest für die, die sich auch Gedanken über die Zahlen machen, die Corona-Zahlen machen und nicht sagen, dass es ihnen komplett egal ist und dadurch auch wenig Rücksicht auf die Einheimischen nehmen. Das hat mir gerade auch schon gestreift. Gerade auf den Balearen waren die Einheimischen ja auch sehr am Kämpfen gegen den Virus und waren froh, dass jetzt alles geöffnet war. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ist erstmal Pause. Aber das, was Christiana gerade beschrieben hat, das sehe ich auch so. Es ist vielleicht durchaus eine kurze Alternative, Reisen im Kopf zu unternehmen. Es gab auf Twitter diese Woche auch hübsche Posts von Schüttelkugeln mit Bergen und sonnigen Stränden drin, auch ein Mini-Reisebus in diesem 60er-Jahre-Stil im heimischen Sandkasten. Sowas geht vielleicht auch, einfach mal nach kreativen Möglichkeiten.
Jetzt, es kostet ja Reisen Geld und bei vielen ist es dieses Jahr die Situation noch schlimmer, weil sie vielleicht auch nicht so viel verdienen konnten oder Kurzarbeit hatten und so weiter. Da hat sich der italienische Staat was ausgedacht, um den Landsleuten aus der Patsche zu helfen.
Ja, und diese Idee hat einen Namen, Bonus Vacanze. Das ist ein Urlaubbonus. Das ist für Familien, die wenig Geld haben oder gelitten haben während des Lockdowns und wegen dieser Krise. Und sie bekommen, wenn sie eine komplexe Anfrage Antrag machen und stellen, bekommen als Bonus, das heißt nicht als Bargeld auf das Konto oder Geld auf das Konto, 500 Euro für eine Familie mit drei oder mehr Mitgliedern, 300 Euro für eine Familie aus zwei Menschen und 150 Euro für eine alleinstehende Person. Und das Geld muss in eine Unterkunft ausgegeben werden, beziehungsweise wird vom Preis am Ende als Rabatt sozusagen abgezogen. So funktioniert es ungefähr.
Antje, das gibt es bei, bei uns in Deutschland nicht, ne? Oder? Haben wir das verpasst?
Ich dachte gerade, das wäre auch eine schöne Alternative. Also ich hätte sonst noch den Vorschlag, man fährt vielleicht ins benachbarte Ausland, Frankreich, mal überlegen ja auch einige, dann vielleicht nicht so in den Süden zu den vollen Stränden, sondern macht zum Beispiel Urlaub in der Bretagne und träumt sich dann weit weg. Da gibt es ja einen Strand, der heißt Plage de Tahiti, Strand von Tahiti. Breiter weißer Sandstrand, schöne Bäume, manchmal Wasser, das türkisblau schimmert. Auch das kann ja eine Alternative sein, sich einfach andere Bilder zu suchen, die man dann ganz in der Nähe auch entdecken kann.
Jetzt hatten wir gerade den italienischen Sommerhit schon lange her, 60 Jahre. Sie erzählen uns gleich, warum Sie diesen, der jetzt kommt, für ihr als ihr Pendant ausgewählt haben. Ganz schnell noch, Christiana, jetzt müssen Sie uns schon sagen, wohin geht es denn bei Ihnen jetzt im Sommer? Sie haben uns ja gerade gesagt, Sie bleiben keinesfalls in der Stadt.
Ja, ich fahre erstmal nach Umbrien und wenn ich in Perugia bin, kann in ein paar Stunden ans Meer kommen.
Ah, dann haben
das
Sie.
Das ist mein Ziel.
Derb Reggae, was auch immer das heißt. Antje erklärt es uns.
Ja, da ist auch in der Nähe, das ist ein Dorf und in der Nähe ist dann auch wieder der Strand. Eine Abwandlung eines Liedes, bekanntes Lied, in dem es um Langeweile, Sehnsucht und einen Zitronenbaum gibt als Verheißung für was anderes. Und das hier ist, wie gesagt, eine Abwandlung ins Bodenständige. Da geht es auch um einen Zitronenbaum, der da im Norden aber keine Zitronen trägt. Und man fragt sich, ob es nicht besser wäre für Baum und für diejenige, die es singt, wenn man vielleicht doch in eine wärmere Gegend zieht.
Ja. Und die singt, ist Ina Müller, kennen bestimmt viele auch. Und das ist wieder doch auch, da treffen wir, sagen wir mal, das, was wir als Deutsche ganz gut können. Wir träumen uns im Gesang oder im Text oder im Gedicht sehr gerne dann weg. Christiana nach Perugia, vielen herzlichen Dank. Buon vacanze.
Tanti saluti, grazie.
Antje Alroggen, gute Reise nach Österreich. Ihnen beiden danke für aller in aller Munde. Wir setzen das natürlich fort bei nächster Gelegenheit. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Andrea Stopp verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Ganz gleich, ob zu Hause oder unterwegs, machen Sie es sich überall schön und gemütlich.
Bliebe Gott in Dörpen oder bliebe ich in der Stadt und würde ich mich hier schon für mich gehen Zitronenbaum. Ab und tau und dann und wann frag ich mich an dort mal Zitronen an und schall ich lebe gut, ich um mein Zitronenbaum. Oh, Dörp, um Dörp, das ist die Dörpregel. Om dörp, dat is de dörpregge. Oh, om mina koka. Isolation kan ik ook niet kan verdrinken. En de stad vol is ook niet goud. Voor mijn citroenboom, ik zit hier zo rum. Want kijk een dag, boeten doorheen. Ik twijf op een nacht, ook waar mij dan hier goud kan. Ook wel me dat hier kalkijn. Ook wel me dat hier kalkijn. Dat is de dub reggae. Yeah.